meine lieben Freunde. Heute Abend spreche ich über ein Thema, über das ich schon sehr oft gesprochen habe. Und ich fühle mich verpflichtet, in jeder Stadt, in die ich komme, einmal darüber zu sprechen. Ich nehme an, dass ich für kein Thema so viele Interessenten im Zelt habe wie für dieses. In ein Zelt kommen ja nicht überwiegend ungläubige Menschen, sondern Menschen, die grundsätzlich Gott und Gottes Wort bejahen. Und ich will heute Abend etwas zu der Frage sagen, kann ein Mensch seines Heils gewiss sein? Es ist das eine sehr wichtige Frage. Solange ein Rest von Zweifel bleibt, kann ein Christ sich nicht freuen. Solange ein Zweifel bleibt, kann er kein Zeugnis sein. Ich kann doch niemandem sagen, komm, geh mit mir den gleichen Weg. Wir haben Frieden mit Gott und Vergebung unserer Sünden. Und wenn er mich dann fragt, ist das denn auch sicher, dann sage ich, ja, ganz kann ich nicht behaupten, aber sehr wahrscheinlich. Wir merken alle, das geht nicht. Die Frage ist also so wichtig, dass wir sie behandeln müssen. Jetzt muss zunächst geklärt werden, was verstehen wir unter Heil. Und dazu will ich ein Wort aus 1. Johannes 5 lesen. 1. Johannes 5 von Vers 10 an. Wer an den Sohn Gottes glaubt, hat das Zeugnis in sich selbst. Wer Gott nicht glaubt, hat ihn zum Lügner gemacht, weil er nicht geglaubt hat an das Zeugnis, welches Gott bezeugt hat über seinen Sohn. Und dies ist das Zeugnis, dass Gott uns ewiges Leben gegeben hat. Und dieses Leben ist in seinem Sohne. Wer den Sohn hat, hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, hat das Leben nicht. Dies habe ich euch geschrieben, auf dass ihr wisset, dass ihr ewiges Leben habt, die ihr glaubet an den Namen des Sohnes Gottes. Aus diesem Text geht ganz klar hervor, worum es sich handelt. Der beste Begriff für Heil ist ewiges Leben. Das Neue Testament versteht unter Heil nicht ein angenehmes Leben hier auf der Erde. Das wird uns nicht verheißen. Der Herr Jesus hat einmal gesagt, in der Welt habt ihr Drangsal, aber seid guten Mutes, ich habe die Welt überwunden. Und der Apostel Paulus schreibt, wir müssen durch viel Trübsal in das Reich Gottes eingehen. Wenn es uns besser geht, das gegriffen haben und dass wir noch einmal neu von vorn anfangen müssen. Nein, Gott verspricht uns Auferstehung. Es geht also ganz einfach um die Frage Himmel oder Hölle und das auf ewig. Und da brauchen wir Gewissheit. Alles andere ist grausam. Unser Heil hängt ab von zwei Dingen. Das habe ich schon oft gesagt. Ich muss das immer wieder sagen. Es hängt ab von dem, was Gott getan hat und wie wir darauf reagieren. Wir finden das deutlich zusammengefasst in dem bekanntesten Vers des Neuen Testamentes. Da wird erst gesagt, was Gott getan hat. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Dann wird gesagt, was von uns erwartet wird. Auf dass jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Gott tat das Schwere. Er gab seinen Sohn. Der Sohn Gottes tat den Willen Gottes. Er wurde Mensch. Er entäußerte sich seiner Herrlichkeit. Er nahm Knechtsgestalt an. Er war gehorsam bis zum Tode. Ja, zum Tode am Kreuz. Und auf dieses Werk gründen sich alle Christen. Wir müssen immer die großen Dinge sehen. Wir müssen sehen, dass Gott heilig ist. Das heißt vollkommen wahr, vollkommen gerecht, vollkommen rein. Und dann müssen wir sehen, dass Gott Liebe ist. Und dann, dass Gott unwandelbar ist. Gott wird nie abweichen von seiner Heiligkeit. Er wird nie abweichen von seiner Liebe. Es gibt bei Gott keinen Kompromiss. Das ist für einen menschlichen Kopf schwer zu fassen, weil unser Leben auf Kompromisse aufgebaut ist. Bei Gott gibt es das nicht. Und da hinein sind wir Menschen mit unserer Sünde gekommen. Und da gibt es nur eine Lösung. Der Sohn Gottes hat am Kreuz unsere Schuld gesühnt. Er starb an unserer Stadt. Er hat uns losgekauft vom Fluch und hat uns so den Weg zu Gott geöffnet. Gehen müssen wir ihn selbst. Unser Beitrag besteht in diesem Gehen. Er besteht in Buße und Glauben. Der Apostel Paulus sagt, ich habe ihnen bezeugt, die Buße zu Gott und den Glauben an unseren Herrn Jesus Christus. Das ist unser Beitrag. Ich kann nicht mit dem Glauben anfangen. Das versuchen einige. Es laufen viele Christen herum, denen das Evangelium gewissermaßen aufgeschwätzt worden ist. Es gibt Menschen, die sind errettet worden, ehe sie verloren waren. Das sind nachher halbe Christen. Davon wollen wir keine weiteren haben. Wir haben zu viel davon, können wir abgeben. Wir suchen Echte und die müssen anfangen mit der Buße und auf die Buße folgt der Glaube. Wenn einer so kommt, bleibt kein Raum für Zweifel. Ich will Ihnen einige Bibelworte sagen. Johannes 5, Vers 24, da sagt der Herr Jesus, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört, und glaubt dem, der mich gesandt hat, hat ewiges Leben, kommt nicht ins Gericht, sondern ist aus dem Tode in das Leben übergegangen. Wo ist in dieser Aussage der Platz für Zweifel? Ein anderes Wort, Römer 5, Vers 1. Da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, so haben wir Frieden mit Gott. Durch unseren Herrn Jesus Christus, durch welchen wir mittels des Glaubens auch Zugang erlangt haben zu der Gnade, in welcher wir stehen und rühmen uns in Hoffnung der Herrlichkeit Gottes. Oder die kürzeste Form des Evangeliums, Johannes 6, Vers 47, der Herr sagt, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, hat ewiges Leben. Wir sehen, die Aussagen der Bibel sind verbindlich. Wir sehen, dass eine Voraussetzung genannt wird, die wir erfüllen müssen. Und es ist unsinnig zu glauben, ich könnte das Heil erlangen, wenn ich diese Voraussetzung überspringe. Andererseits, wenn ich sie erfülle, kann und soll ich meines Heils gewiss sein. Desungeachtet sind viele Christen voller Zweifel. Die laufen umher und sagen, nein, ich habe keine Gewissheit und man kann auch keine Gewissheit haben. Ich berufe mich ausschließlich auf das Wort Gottes. Hören wir doch auf mit diesem gemeindegebundenen Denken. Wir müssen zur Quelle zurückkommen. Wir müssen das Wort Gottes direkt uns selber lesen. Sonst belasten wir uns mit all den Irrtümern der Vergangenheit, tragen all den alten Schutt mit uns herum. Haben wir doch gar nicht nötig. Hier sind doch keine Analphabeten im Zelt. Und die Bibel ist doch käuflich. Und sie ist auch nicht so teuer. Wenn einer sie nicht bezahlen kann, dann will ich ihm gerne ein neues Testament schenken. Fangen wir doch an, uns auf das Wort zu gründen. Und lösen wir uns doch von diesem elenden, konfessionellen Denken. Gott redet direkt zu uns. Wir brauchen nicht den Umweg über die anderen. Nun, warum zweifeln viele Christen? Sie sehen, dass sie nicht frei sind von Sünde. Und da fragen sie sich, kann ich dann ein Kind Gottes sein? Sie bemühen sich, ein Gott wohlgefälliges Leben zu führen. Nach einigen Tagen stellen sie fest, da habe ich falsch gehandelt. Da habe ich völlig versagt. Und dann kommt die Frage, bin ich überhaupt noch ein Kind Gottes? Ich lese Ihnen jetzt aus Kolosser 3 die ersten 4 Verse vor. Ich bitte Sie, das doch zu behalten, damit Sie es nachlesen können zu Hause. Kolosser 3. Und während ich das lese, bitte ich Sie, sich zu fragen, sind die Menschen, von denen der Apostel Paulus hier spricht, echte Christen oder nicht? Gibt es den geringsten Zweifel an der Echtheit dieser Leute? Kolosser 3, Vers 1 bis 4. Wenn ihr nun mit dem Christus auferweckt worden seid, so sucht, was droben ist, wo der Christus ist, sitzen zur Rechte Gottes. Sinnet auf das, was droben ist, nicht auf das, was auf der Erde ist. Denn ihr seid gestorben, und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Wenn der Christus unser Leben geoffenbart wird, dann werdet auch ihr mit ihm geoffenbart werden in Herrlichkeit. Es kann kein Zweifel bestehen, dass diese Menschen echt sind. Er sagt ihnen, euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Das sind doch echte. Wenn der Christus unser Leben geoffenbart wird, dann werdet auch ihr mit ihm geoffenbart werden in Herrlichkeit. Echte. Jetzt lesen wir Vers 5. Jetzt hören wir, was der Apostel diesen Echten sagen muss. Tötet nun eure Glieder, die auf der Erde sind. Hurerei, Unreinigkeit, Leidenschaft, böse Lust und Habsucht, welche Götzendienst ist. Vers 8. Jetzt legt aber auch ihr das alles ab, Zorn, Wut, Bosheit, Lästerung, schädliches Reden aus eurem Munde. Belüget einander nicht. Das ist doch zum Greifen klar. Wir haben es hier mit Menschen zu tun, die echte Christen sind, aber sie sind noch nicht vollkommen. Der Apostel Paulus muss ihnen eine ganze Menge Ermahnung mitgeben. Das soll uns jetzt nicht veranlassen, unser Leben leichtfertig zu führen. Wir wollen das tun, was in 2. Korinther 7, Vers 1 steht. Da wir nun diese Verheißung haben, so lasst uns selbst reinigen von jeder Befleckung des Fleisches und des Geistes, indem wir die Heiligkeit vollenden in der Furcht Gottes. Aber auf der anderen Seite wollen wir wissen, dass wenn wir fallen und versagen, das keineswegs besagt, dass wir keine echten Christen sind. Unsere Basis ist das Werk am Kreuz, nicht der Zustand unserer Heiligkeit. Nicht einmal der Apostel Paulus hat für sich in Anspruch genommen, vollkommen zu sein. Unsere Basis ist das Kreuz. Und wir sollten endlich damit aufhören, Zweifel unter unsere Errettung zu ziehen oder aus ihr zu ziehen, weil wir hin und wieder versagen. Wenn wir uns an das Wort halten, können wir nicht umhin zuzugeben, dass das unsere Errettung nicht ausschließt. Nun ein zweiter Grund. Warum immer wieder Christen sich an ihrer Heilsgewissheit zweifeln. Sie sagen uns, wenn ich meines Heils gewiss bin, so ist das ein Ausdruck von Hochmut. Wenn mir jemand das sagt, dann sehe ich für den sehr, sehr schwarz. Was heißt denn das? Er sagt, wenn ich meines Heils gewiss bin, ist das ein Zeichen von Hochmut. Das heißt doch, dass er der Auffassung ist, er hätte sich das Heil verdient. Nein, meine lieben Freunde, ich habe mir mein Heil nicht verdient. Und es wird kein einziger im Himmel sein, der sich das Heil verdient hat. Gott schenkt es uns. Römer 6, Vers 23. Der Lohn der Sünde ist der Tod, aber die Gnadengabe Gottes ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Kann ich denn stolz sein, wenn mir etwas geschenkt wird? Die Frage wird klar beantwortet. Der Apostel Paulus schreibt den Korinthern, was hast du, was du nicht empfangen hast? Wenn du es aber empfangen hast, was rühmst du dich, als hättest du es nicht empfangen? Ich kann mich der Gaben und Geschenke Gottes nicht rühmen. Es sind Geschenke. Ich soll als Christ dankbar sein, ich soll froh sein, ich soll gewiss sein. Aber eins kann ich nie, ich kann nicht stolz sein. Alles ist mir aus Gnaden geschenkt. Wir lesen in Epheser 2, Vers 4, Gott aber, der reich ist an Barmherzigkeit, wegen seiner vielen Liebe, womit er uns geliebt hat, als auch wir in den Vergehungen tot waren, hat uns mit dem Christus lebendig gemacht. Wen hat Gott geliebt? Menschen, die in ihren Vergehungen tot waren. Ich habe nichts, dessen ich mich rühmen kann. Ich muss sagen, es ist Gottes Erbarmen, das mich gerufen hat. Aus mir kann ich keinen Beitrag leisten. Hin und wieder frage ich Menschen, ob sie an den Herrn Jesus glauben. Dann sagt man mir, an den glaube ich auch. Eine ganz schreckliche Antwort. Ich kann nicht auch an ihn glauben. Ich glaube an ihn allein. Er muss mich durchbringen. Es genügt nicht, wenn er 95% übernimmt. Auch nicht 99%. Er muss mich zu 100% hindurchtragen. Und das tut er. Als er am Kreuz sein Leben gab, hat er ausgerufen, es ist vollbracht. Und da war das Erlösungswerk wirklich vollbracht. Und du und ich, wir brauchen es nur noch für uns zu ergreifen. Wir brauchen es nur für uns in Anspruch zu nehmen. Jetzt muss ich mich allerdings an einige andere Menschen wenden. Ein Mensch kann auch zu Unrecht seines Heils gewiss sein. Und das ist dann eine ganz traurige Sache. Davon lesen wir in Lukas 13 von Vers 23 an. Und da spricht der Herr Jesus davon, dass die Tür zum Himmel einmal verschlossen werden wird. Und er sagt, wenn ihr draußen sagt, Herr, tu uns auf. Da werden also Menschen sein, wenn die Tür verschlossen finden, die geben nicht auf, die sind ganz sicher, für mich ist die Tür offen. Und dann rufen sie, Herr, tu uns auf. Jetzt hören wir, was der Herr antwortet. Er sagt von ihnen, ich kenne euch nicht, woher ihr seid. Aber diese Menschen sind so gewiss, dass sie sich selbst von Jesus Christus nicht abspeisen lassen. Sie sagen, Herr, wir haben vor dir gegessen und getrunken und auf unseren Straßen hast du gelehrt. Sie haben etwas aufzuweisen, aber jämmerlich wenig. Wenn sie ihm wenigstens noch zu essen und zu trinken gegeben hätten, Herr, wir haben vor dir gegessen und getrunken. Was für eine jämmerlich selbstsüchtige Gesellschaft. Damit glauben sie ankommen zu können. Und nun achten wir auf seine Antwort. Das Schlimme an der Antwort ist, er wiederholt nur die erste. Er hat beim ersten Mal gesagt, ich kenne euch nicht, woher ihr seid. Und beim zweiten Mal sagt er, ich sage euch, ich kenne euch nicht, woher ihr seid. Das heißt, er würdigt sie keines anderen Wortes. Er wiederholt nur seine erste Aussage. Die Menschen kommen mir immer vor als die Allerärmsten. Stellen wir uns einmal vor, hier sitzt jemand im Zelt, der hört das Evangelium und sagt sich, wunderbar, für mich steht der Himmel offen. Und dann kommt er da oben an und dann sagt der Herr Jesus, dich kenne ich nicht. Ist das nicht etwas Erschütterndes? Der so denkt, der hat doch Grundlagen, der hat doch irgendetwas, worauf er sich gründet. Worauf gründen sich denn diese Menschen? Die gründen sich auf irgendwelche religiöse Überzeugung. Auf Dinge, die Gott nicht nennt als Mittel zum Heil. Da gibt es immer wieder Menschen, die gründen sich auf die Zugehörigkeit zu einer Gemeinde. Ich muss dabei sagen, ein Christ soll zu einer Gemeinde gehören. Diese Vagabunden, denen nichts gut genug ist, die nur sich selber für richtig halten, die taugen alle miteinander nicht. Aber es gibt keine Gemeinde, die das Heil vermittelt. Bitte, meine lieben Freunde, nehmen Sie doch das Neue Testament zur Hand und suchen Sie eine einzige Stelle, in der steht, schließ dich dieser oder jener Gemeinde an, lauf hinter Paulus her oder halt dich an Petrus und du erreichst das Ziel. Der Herr Jesus ruft alle zu sich. Er sagt, kommt her zu mir. Er sagt, wer an mich glaubt, nicht wer an meine Jünger glaubt, nicht wer an meine Gemeinde glaubt. Hören wir doch auf eine Gemeinde zu bauen. Die Gläubigen sollen sich in der Gemeinde treffen und versammeln. Das ist Gottes Gedanke. Und sie sollen anderen Menschen das Evangelium sagen. Aber es gibt keine Gemeinde, die einem Menschen das Heil sichert. Etwas weiteres. Viele vertrauen darauf, dass sie einmal als Kind getauft worden sind. Aber denen müssten doch langsam die Augen darüber aufgehen, dass Gotteslästerer, Spötter zum großen Teil getaufte Menschen sind. Dass Menschen, die über Gott lachen, die überhaupt nicht in den Himmel wollen, einmal in ihrer Kindheit getauft worden sind. Wenn die Taufe sie zu Christen machen könnte, müssten dies doch sein. Das kann man doch mit Händen greifen. Und darüber hinaus, keine Bibelstelle sagt es, etwa Markus 16, 16, wer da glaubet und getauft wird, wird errettet werden. Wer aber nicht glaubt, wird verdammt werden. Von der Taufe wird da nicht mehr gesprochen. Dann gibt es immer Menschen, die bauen auf ihre guten Werke. Die Bibel sagt, dass das nicht geht. Immer wieder der Gedanke, ich tue doch viel Gutes, ich tue doch viel Gutes. Gott kann mit mir zufrieden sein. Jetzt will ich Ihnen einen Vers aus Galater 2 vorlesen. Galater 2, Vers 16. Es ist ein langer Vers. Und in diesem Vers spricht der Apostel Paulus von Gesetzeswerken. Ich lese aber stattdessen gute Werke. Wir haben es ja nicht mit dem Gesetz zu tun. Aber immer wenn ich sage gute Werke, da steht ein Text, Gesetzeswerke. Und jetzt achten Sie einmal darauf, wie oft er denselben Gedanken sagt. Er weiß, das verstehen seine Leser sehr schlecht. Er muss Ihnen das immer wieder sagen. Achten Sie einmal darauf. Er sagt im Grunde genommen alles dreimal. Galater 2, Vers 16. Wir wissen, dass der Mensch nicht aus guten Werken gerechtfertigt wird, sondern nur durch den Glauben an Jesus Christus. Auch wir haben an Christus Jesus geglaubt, auf dass wir aus Glauben an Christus gerechtfertigt würden und nicht aus guten Werken, weil aus guten Werken kein Fleisch gerechtfertigt werden wird. Ich bin der Ansicht, das ist so klar, wie man in unserer menschlichen Sprache überhaupt sprechen kann. Und wenn einer die Bibel noch ernst nehmen will und wenn einer Jesus Christus noch anerkennen will, dann kann er doch nicht anders als sagen, aus Werken werde ich nicht errettet, ich werde aus Glauben errettet. Was heißt denn Glauben? Mit dem Glauben beanspruche ich Jesu Opfer für mich. Der Gedanke der Rechtfertigung aus Glauben ist ein schwieriger Gedanke. Wir wollen einmal von 2. Korinther 5, Vers 21 ausgehen. Da steht, den, der Sünde nicht kannte, hat Gott für uns zur Sünde gemacht, auf dass wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm.
Wir sehen in diesem Vers, wie eine Vertauschung der Rollen stattfindet. Den der Sünde nicht kannte, Jesus Christus, den Heiligen, den hat Gott zur Sünde gemacht. Er hat unsere Schuld auf ihn gelegt, auf dass wir, die Sünder, Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Wir bekommen Jesu Gerechtigkeit, der Herr hat unsere Schuld getragen. Wir sehen den Ausgleich, der da stattfindet. Er nahm unseren Platz ein im Gericht. Und wenn ich jetzt mein Vertrauen auf ihn setze, wenn ich zu ihm komme, in Buße und Glauben, in Buße, im Wissen, dass ich nichts bin, nichts bieten kann, im Glauben, im Vertrauen auf ihn, dass er alles in Ordnung gebracht hat, dann nimmt er mich an, dann habe ich Vergebung meiner Sünden. Ich muss auch heute noch einmal über Glauben sprechen. Das geht nicht anders. Was ist zu glauben? Einmal, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Ich weiß, das muss Gott einem Menschen offenbaren. Ich kann das keinem beweisen. Und als Petrus das gewaltige Zeugnis ablegte auf die Frage Jesu hin, wer saget ihr, dass ich sei? Und als Petrus dann antwortete, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes, da hat der Herr Jesus nie gesagt, Petrus, du bist klug. Du hast gut aufgepasst. Du hast gemerkt. Du hast es gemerkt, Petrus. Nein. Er sagt ihm, Fleisch und Blut haben es dir nicht geoffenbart, sondern mein Vater, der in den Himmel ist. Gott zeigt einem Menschen, wer der Herr Jesus ist, wenn er aufrichtig zu ihm kommt, ihn um Klarheit bittet. Und dann muss ich wissen, dass der Herr meine Schuld gesühnt hat. Wir lesen in 1. Johannes 2, Vers 2. Er ist die Sühnung für unsere Sünden. Aber nicht allein für die unsrigen, sondern für die der ganzen Welt. Meine Heilsgewissheit und die Heilsgewissheit eines jeden Christen, der biblisch ausgerichtet ist, gründet sich auf die Liebe Gottes und auf das Werk Jesu am Kreuz. Auf die beiden Dinge. Und ich habe sie ergriffen in Buße und Glauben. Und darum zeigen Zweifel, dass ich eine falsche innere Einstellung habe. Dass ich meinen Blick auf mich richte, anstatt auf den Herrn. Wir lesen in Johannes 17, Vers 3 das Wort. Das aber ist das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Dass einem Menschen die Augen dafür aufgehen, Jesus, der Sohn Gottes. Und nun muss ich es dir noch einmal ganz klar sagen, du bist nicht fromm mit deinen Zweifeln. Es gibt Menschen, die denken, es sei ein Ausdruck besonderer Frömmigkeit, wenn sie immer noch zweifeln. Wir haben heute Abend gelesen, wer aber nicht glaubt, hat Gott zum Lügner gemacht. Gott sagt uns, dass wir in Jesus Christus völlige Vergebung finden. Und wenn du jetzt kommst und sagst, ich glaube an ihn, aber es führt nur zum Hoffen, es führt nicht zur Gewissheit, dann nimmst du Gottes Wort nicht ernst. Ist uns je aufgefallen, mit welchen Menschen unser Herr hart umging? Wobei einen können wir es gut verstehen. Er ging hart mit denen um, die im Tempel ein Geschäft machten. Dann nahm er eine Geißel und jagte sie hinaus. Er ging hart um mit den Pharisäern und Schriftgelehrten, weil sie große Heuchler waren. Denen hat er ganz harte Worte gesagt. Aber dann gibt es noch eine Gruppe, und da wird uns warm, wenn wir hören, dass er mit denen hart umging. Dann wird es uns ungemütlich. Er ging hart um mit den Kleingläubigen. Als Petrus über das Wasser ging, und auf einmal auf die Wellen da stand auf den Herrn und dann Hilfe schrie, da hat der Herr die zwei herausgeholt, hat aber nicht gesagt, ja, es war eine Überforderung, Petrus. Nein, nein,
Er hat gesagt, Kleingläubiger, warum zweifeltest du? Wollen wir nicht endlich aufhören mit unserem Kleinglauben? Wollen wir nicht unserem Herrn glauben, dass er der große Sieger ist? Wollen wir ihm nicht glauben, dass sein Werk vollbracht und vollkommen ist? Eine Frage müssen wir sicher klären. Es ist die: Bin ich in Buße und Glauben gekommen? Vertraue ich auf den Herrn Jesus und sein Werk am Kreuz? Oder baue ich nebenher noch auf andere Dinge? Wenn ich auf andere Dinge baue, liege ich völlig falsch. Habe ich nicht die geringste Hoffnung, das Ziel zu erreichen. Ich muss auf den Herrn Jesus allein bauen. Und lass dir das eine gesagt sein. Die Zweifel werden vom Teufel gelehrt. Über Zweifel kommt er immer zu uns herein. Er hat auch bei Eva erst Zweifel gesät. Er begann mit einer Frage. Soll du Gott gesagt haben? Erzieh dir was in Frage. Genauso kam er an den Herrn Jesus heran, als er ihn versuchte. Wenn du Gottes Sohn bist, ist ja gar nicht ganz sicher. Das muss mal erst nachgewiesen werden. Immer kommt er und sät Misstrauen. Lass dich nicht darauf ein. Eins allerdings muss ich sagen. Keiner kann Gewissheit haben, der bewusst an einer Sünde festhält. Wenn jemand hier im Zelt ist, der den Herrn Jesus im Glauben angenommen hat und bewusst einen Weg der Sünde geht, dann kann er nicht im Glauben stehen. Und dann ist es auch fraglich, ob er errettet ist. Da müssen wir ehrlich mit uns sein. Wenn du Geld hast, das dir nicht gehört, dann liegst du falsch, dann schwindet dein Glaube. Wenn du in deinem sexuellen Leben Dinge tust, die nicht nach dem Willen Gottes sind, kannst du keine Gewissheit haben. Wenn du dich streitest, wenn du stolz bist, all diese Dinge zerstören das Verhältnis zu deinem Herrn. Und dann wird dein Glaube immer, immer schwächer. Es geht um die ganz einfache Frage: Setze ich meine Hoffnung ausschließlich in den Herrn? Wenn ich das tue, dann kann und dann soll ich meines Heils gewiss sein. Und nun will ich Ihnen noch zum Schluss eine kleine Begebenheit erzählen, die der amerikanische Evangelist Dr. Torrey berichtet. Torrey hatte einen Bekannten, der Bekannte hatte einen Sohn, der war etwa 20 Jahre alt, war ein ordentlicher, netter Kerl. Er hatte den Herrn Jesus im Glauben angenommen, aber er zweifelte. Er war ein kluger Kerl. Und die Intellektuellen, die können ja gewöhnlich aus jeder Ecke nur einen Einwand hervorholen. Und so einer war er auch. Er zweifelte. Nun bat der Vater Torrey, er möchte so einmal mit ihm sprechen. Und das tat er auch. Aber der junge Mann blieb bei seinen Zweifeln. Dann sagte der Vater, ach, nimm ihn doch mit auf dein Seminar. Wenn er da mit vielen guten Christen zusammen ist, vielleicht beeinflusst ihn das. Torrey wollte erst nicht. Er sagte, wir haben da nur eine Schule für Echte, nicht für Zweifler. Aber er nahm ihn schließlich doch mit und ließ ihn erstmal ein paar Wochen mitlaufen. Dann rief er ihn in sein Arbeitszimmer und sagte, sag mal, bist du jetzt deines Heils gewiss? Nein, sagte er, ich hoffe, gewiss bin ich nicht. Torrey sagte, weißt du, was in Johannes 6, Vers 37 steht? Aber gewiss, sagte der junge Mann. Da steht das Wort Jesu, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Da sagte Torrey, bist du zum Herrn gekommen? Ja, sagte er, das bin ich. Nun, dann hat er dich angenommen. Nein, sagte er, ich weiß ja gar nicht, ob ich auserwählt bin. Da fragte ihn Torrey, was steht da? Wer zu mir kommt und weiß, dass er auserwählt ist, den werde ich nicht hinausstoßen. Oder steht da nur, wer zu mir kommt? Da sagt der junge Mann, da steht nur, wer zu mir kommt.
Ich habe aber keine rechte Sündenerkenntnis. Da fragt der Tore, was steht da? Wer zu mir kommt und rechte Sündenerkenntnis hat, den stoße ich nicht hinaus. Oder steht da nur, wer zu mir kommt? Da sagte der junge Mann, da steht, wer zu mir kommt. Ich habe aber keinen starken Glauben. Da sagte Tore, was steht da? Wer zu mir kommt und einen starken Glauben hat, den stoße ich nicht hinaus. Oder steht da nur, wer zu mir kommt? Herr, sagte der junge Mann, ich weiß aber nicht, ob ich treu bleibe. Er fragte Tore wieder, was steht da? Wer zu mir kommt und weiß, dass er treu bleibt, den stoße ich nicht hinaus. Oder nur, wer zu mir kommt? Und da brach der junge Mann zusammen und sagte, endlich habe ich es verstanden. Eine Bedingung ist zu erfüllen. Wer zu mir kommt. Und er wurde ein überzeugter Christ, wurde Missionar, der seinem Herrn lange Jahre treu gedient hat. Woran liegt denn eigentlich alles? Die meisten, die schauen auf sich und auf den Herrn. Die erkennen doch nicht, dass er die absolute Größe ist. Wenn er meine Sache in seine Hand nimmt, dann ist die in Ordnung. Es geht nur darum, ob ich auf ihn vertraue. Es gibt für ihn keine Schwierigkeiten. Er hat noch ganz andere Sünder herbeigeholt, wenn wir es mal nach den äußeren Vergehungen messen wollen, als die, die heute Abend hier im Zelt sind. Es gibt für ihn kein Hindernis. Und nun geht es um die eine Frage. Willst du dein ganzes Vertrauen in ihn setzen? Und in ihn allein? Denk einmal darüber nach, auf wie viele Krücken du bisher in deinem religiösen Leben umhergehinkt bist. Hast dich noch darauf verlassen und darauf und darauf. Komm endlich dahin, dass du sagst, Jesus allein, er ist der Erste und der Zweite und der Dritte, er ganz allein. Auf gar nichts anderes, auf niemand anderes baue ich, als auf ihn, auf sein Werk am Kreuz, auf sein Blut. Und dann darfst du wissen, dass du Vergebung deiner Sünden und Frieden mit Gott hast. Erinnere dich an unseren Text. Dieses habe ich euch geschrieben, auf dass ihr wisset, dass ihr ewiges Leben habt, die ihr glaubet an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes. Wir wollen beten. Herr Jesus, gib in deine wunderbaren Liebe, dass doch alle, die gegen Glauben angenommen haben, aufhören, auf etwas anderes zu blicken. Lass sie nicht auf sich, lass sie nicht auf andere Christen, lass sie nicht auf religiöse Führer, lass sie nur auf dich blicken, Herr, wirklich nur auf dich. Und lass sie erkennen, wie herrlich du bist in deiner Liebe, wie groß dein Erlösungswerk ist. Und lass sie jubelnd dir vertrauen und dir danken für das Heil, das du ihnen geschenkt hast. Amen.